Heute mit dem Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin, mit Ulrich Kuhn, der 2009 die Leitung des renommierten und traditionsreichen Hauses übernommen hat. Im ersten Programmheft, Herr Kuhn, notieren Sie, dass vielen Figuren in Stücken ihrer ersten Berliner Saison gemeinsam ist, und jetzt zitiere ich, das tastende und meist auch besitzergreifende Vordringen in die Fremde. Es ist ein Suchen, das die Figuren vorantreibt, aber eben auch der unbedingte Wille zur Aneignung, zur Vereinnahmung des Unbekannten. Soweit das Zitat. Und wer Ihre Biografie mit den zahlreichen Stationen wie Stuttgart, Freiburg, Konstanz, Hannover, Hamburg und Berlin rekapituliert, der könnte diese Sätze autobiografisch interpretieren. Das tastende Vordringen in die Fremde, das ja jedem Umzug innewohnt. Aber haben Sie auch den unbedingten Willen zur Aneignung, zur Vereinnahmung des Unbekannten?
Ja, denke ich schon. Ist interessant, wenn man die Sätze dann hört, die man selber geschrieben hat. Ich glaube, ohne den unbedingten Willen, den Raum dann auszufüllen, den man bekommt oder in den man sich hineinbewegt, geht's auch nicht. Also wenn man nur tastet, prallt man wahrscheinlich auch zurück oder wird zurückgewiesen. Die, sagen wir mal, Eroberung der verschiedenen Orte, an denen ich war, das waren ja sehr unterschiedliche Begegnungen und auch unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Annäherung. Manchmal war es irgendwie überraschend leicht, manchmal war es erwartbar leicht, manchmal war es überraschend schwer. Und ich glaube schon, dass ich einfach so eine Art Zähigkeit oder Geduld habe und auch manchmal mir die Zeit nehme, gerade wenn man nicht so explosionsartig, also kein so ein Zampano ist, der so irgendwie erster Auftritt, großartig, sondern wenn man sich so die Regionen oder den Bereich, in dem man arbeitet oder lebt, vorsichtig aneignet, dann ist es auf der anderen Seite wichtig, dass man auch diesen Willen hat.
Vorsichtige Aneignung, das gefällt mir dann auch wesentlich besser als erobern oder vereinnahmen. Ja. Denn wer Sie kennt, weiß, dass Sie eigentlich eher ein geduldiger und behutsamer Aneigner sind, denn als so ein Conquistador. Geboren in Stuttgart, wurde das, es war ja zunächst eine Fremde für Sie, als Sie als Baby da zur Welt kamen, wurde das zur Heimat, das Schwäbische?
Wenn man jetzt nach Stuttgart kommt, merkt man das schon, dass es eine Heimat ist. Also, dass ich diese Stadt, in der halt meine Großeltern sehr lange noch gelebt haben, in der so mein Lieblingsverein spielt, in der ich das Theater schätze und natürlich auch viele Menschen. Ja, das ist schon auf jeden Fall ein Ort, dem ich mich nahe fühle, obwohl ich ja sehr schnell mit meinen Eltern umgezogen bin. Also es waren ja, ich habe nur 7 Jahre dort gelebt und dann ging es Richtung Bodensee nach Konstanz. Und da war ich dann länger. Und das war übrigens, also das hört sich natürlich grotesk an, wenn man sagt, dass das eine Fremdheitserfahrung war. Aber wenn man weiß, wie die Partner mit den Schwaben umgehen und wie skeptisch die da sind, dann war das für mich als Kind, ne, als 8-jähriges Kind, schon eine merkwürdige Erfahrung, dass ich wegen dieses schwäbischen Dialekts innerhalb des Badischen...
Des alemannischen Sprachens.
Ja, also irgendwie ist es grotesk. Wenn man es von hier aus Berlin aus sieht, denkt man, wieso, das ist doch ungefähr derselbe Dialekt. Ne? Aber da zählen halt die Feinheiten. Und ja, dann hat man da so Ablehnungserfahrungen gemacht.
Ihre Eltern haben aber nichts mit dem Theater zu tun?
Nee, beide nicht. Mein Vater war Filialdirektor in einer Versicherungsgesellschaft. Der war auch sein Leben lang hat er denselben Beruf gehabt. Früher war ja alles viel stetiger. Und meine Mutter war Erzieherin, hat aber ganz klassisch, wie das früher so der Fall war, mit den Kindern, mit dem Beruf aufgehört. Und war dann für uns 3 Kinder, ich habe 2 Geschwister, war sie halt Mutter und immer anwesend.
Jetzt machen wir einen großen Sprung. Biografien, man neigt ja immer dazu, sie rückwärts zu lesen und dann ist immer alles linear. Aber da gibt es so die Schulzeit, Abitur, dann Studium und da habe ich den Eindruck, das ist eher ein Suchender, der zunächst mal Rechtswissenschaft studiert, dann auf das ganz andere umschwenkt, Theologie und Germanistik, das Staatsexamen macht. Warum zunächst die Rechtswissenschaft und dann dieser Bruch in das ganz andere?
Die Rechtswissenschaft war so wahrscheinlich so eine Art Sicherheitsvorgehen. Ich wollte irgendwas studieren, wo man nichts falsch machen kann. Bei Germanistik und Theologie was mir sicher, was so ein Neigungsstudium gewesen wäre, dachte ich, was wird man da dann nachher? Ich war skeptisch, ob ich als Lehrer, was mich schon interessiert hätte, so mein Leben verbringen kann und will. Also ob man das so durchhält. Und insofern dachte ich, ich studiere mal Jura, da kann man dann immer noch alles Mögliche machen, was ja dann auch stimmte. Aber es war kein Studium, was ich so richtig gern gemacht habe. Ich habe es aber dann durchgehalten bis zum ersten Staatsexamen, weil das war auch so eine Maxime, die ich von meinem Vater so mitgekriegt habe, dass man die Dinge nicht abbricht.
Sie sind dann Ende der 70er Jahre nach Freiburg gekommen und haben bei der Badischen Zeitung als Literatur- und Theaterkritiker gearbeitet. Das liegt jetzt so ein wenig in der Konsequenz dessen, was Sie vorher gemacht haben mit dem Germanistikstudium. Ja. Und bahnte sich damit dann der spätere Weg und Wechsel ins Theaterfach an?
Zuvor hatte ich noch eine Studententheatergruppe gegründet und mit der auch viel gemacht. Und wenn man so viel in einer Studententheatergruppe schon selber macht, also ein Stücke finden, dann spielen, dann inszenieren, das ist ja irgendwie wie so ein kleiner Theaterdirektor, aber in einem ganz begrenzten Feld, lernt man schon sehr viel, guckt auch sehr viel, liest sehr viel. Und dann habe ich aber die Badische Zeitung, da war damals Gerhard Jörder Feuilletonchef, den ich sehr nach wie vor sehr schätze und damals auch schon bewundert habe. Der hat ein sehr profiliertes Feuilleton gemacht.
Das ja bundesweit hoch angesehen war für eine Region.
So war das. Und für mich war oder ist er auch ein Vorbild. Und irgendwie hat er dann mitgekriegt, dass ich Lust habe, so, ich hatte auch eine Regieassistenz am Freiburger Theater, da war Beilharz Intendant gemacht. Und dann hatte Jörder mich gefragt, ob ich nicht so eine Art Probentagebuch mal machen will. Das war Mutter Courage mit Lena Carstens als Courage, die dann ausgestiegen ist und so. Also alle schrecklichen Dinge, die man so übers Theater hört, sind da auch passiert. Und dann habe ich so ein, wie ich finde, ganz feinfühliges Probentagebuch da der Badischen Zeitung abgeliefert. Und Beilharz ist aber fast hinten rübergefallen, als der das mitgekriegt hat. Aber dadurch wurde Jörder dann auf mich aufmerksam und hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Theaterkritiken und auch so ein bisschen über Literatur zu schreiben. Und das habe ich dann sehr gern gemacht.
Sie sind dann 1980, sind Sie dann ans Stadttheater Konstanz gegangen, zunächst als Chefdramaturg und dann 8 Jahre später haben Sie die Leitung des Hauses übernommen. Wie macht man Theater in einer Stadt wie Konstanz am Bodensee, 80.000 Einwohner, Randlage der Republik, Nachbar von Österreich und Schweiz, eine Stadt, die nicht erst seit dem Konzil von 1418 religiös grundiert ist, die 69 eine Reformuniversität bekam, übrigens Gründungsväter einer Ralf Dahrendorf. Wie macht man in einer solchen Stadt Theater?
Ja, man muss dazu sagen, dass die natürlich auch, dass in Konstanz so die 70er Jahre, in denen es große oder 60er, 70er Jahre große Umbrüche im übrigen Theater gegeben hat, das ist an Konstanz fast spurlos vorübergegangen. Das war ein sehr konventionelles oder ja, ein Theater, was noch der Zeit davor verhaftet war. Und insofern war Ammann, der das geleitet hat und mit dem ich dahin ging, das war schon eine Art Revolution.
Der übrigens auch vorher in Freiburg war?
Ja, der war Chefdramaturg in Freiburg, da habe ich ihn kennengelernt und er wusste, dass ich irgendwann zum Theater zurück, also praktisch richtig zum Theater will, wenn man es so nennen darf. Und für Konstanz war dann das, was wir vorhatten, also da waren schon Theaterfeste, dieses Herausgehen in die Stadt, dieses sich verbünden, lauter Dinge, die heute wichtig sind, mit einer freien Theatergruppe, Traums Teppichtheater, die waren dann Teil unseres Ensembles, dann aber auch näher an die Wirklichkeit ran, Mundartstücke spielen im Sprechtheater, so eine Art Bürgerbühne hatten wir. Das waren alles unglaublich revolutionäre Dinge, die man woanders nicht so bezeichnet hätte, aber in dieser kleinen Stadt war es eine Revolution und man muss dann immer sagen, das hilft ja nichts, man kann denen ja nicht sagen, woanders sind die schon längst so weit, jetzt freut euch mal, dass wir das jetzt hier auch versuchen. Es war ein langer, anstrengender Kampf, der aber eben auch getragen war, schon von unserer Energie, das zu kommunizieren. Da war Ammann und Müller-Elmer, der Oberspielleiter war und ich, wir waren uns schon einig, wir wollen was riskieren, aber wir meinen die Leute auch. Die Konstanzer, ich kam ja daher, muss mir da viel anhören, dass das alles nicht geht, also von meinen ehemaligen Lehrern und Bekannten und so weiter. Und irgendwie haben wir es dann doch hingekriegt oder durchgesetzt oder wie man das jetzt so nennen will. Und wie das halt oft so ist, nach 3-4 Jahren waren wir dann schon angekommen und trotzdem immer auch in so einer Mischung aus Nähe und Distanz, ne, und Widerstand. Und als Ammann dann nach 8 Jahren an die Schaubühne ging als künstlerischer Betriebsdirektor, da waren wir so praktisch plötzlich vaterlos. Und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir? Und dann dachte ich, ich kann ja mal versuchen, sein Nachfolger zu werden, was ja unüblich ist, ne. Und habe mich halt beworben und sonst wäre ich halt woanders hingegangen als Dramaturg. Aber ich habe mir das zugetraut und hatte Lust dazu. Und ich habe natürlich auch gerne in dieser Universitätsstadt, ich habe natürlich schon erlebt, wie sich die Stadt verändert, weil ich sie als Jugendlicher auch noch, als Kind auch noch ohne Universität erlebt habe. Da war es schon eine sehr harmonische und monochrome Stadt, wenn man so will, sehr katholisch und ja, sehr bürgerlich, und die Uni hat das schon durcheinander gewirbelt und das war eine gute Erfahrung, auch fürs Theater. Die Studenten natürlich auch, aber auch der Mittelbau, die Professoren und so weiter. Also insofern hatte ich da auch Lust, da jetzt Intendant zu werden, und dann wurde ich's, und das waren dann nochmal 5 spannende Jahre, weil wie das so ist, es ist dann, man denkt immer, wenn man als Chefdramaturg neben seinem Intendanten sitzt, ja, das kann ich eigentlich auch, ne? Man ist ja immer hochmütig. Und denkt, ist ja so viel schwerer ist das auch nicht, wenn man es dann macht und plötzlich die Erstverantwortung hat, für alles den Kopf hinhalten muss, dann merkt man, dass der psychologische Schritt, den man jetzt macht, schon ein großer ist. Und dass es keinen mehr gibt, an dem man immer rumpickeln kann und sagen kann, mach doch mal das oder mach's doch so oder das müssen wir riskieren. Jetzt ist man plötzlich selber derjenige, der was riskieren muss und der schlussendlich für alles in Haft genommen wird.
Ich stelle mir das nicht einfach vor, für ein zunächst mal bürgerliches Publikum, für eine religiös grundierte Bevölkerung einerseits, andererseits für die Akademiker, die da neu zugereist sind, mit ihren Erwartungshaltungen aus den ein oder anderen akademischen Metropolen, für ein junges Publikum, so einen Spielplan zu machen, allen recht und niemand weh, ist wahrscheinlich ganz einfach, oder?
Nee, und man will, im Grunde will man das auch nicht. Man will es nicht allen recht machen. Man will im Grunde schon diese Wildheit und den Widerstand oder die Brüche, gerade in so einer harmonischen Region, dass Konstanz ist ja ein so verwöhnter Landstrich, da gibt es ja kaum soziale Brüche, da gibt es diese wunderbare Landschaft, dann gibt es diese Menschen, die alle der Meinung sind, sie sind dafür verantwortlich, dass der Bodensee so schön ist und so. Also das ist eine sehr harmonische Landschaft und da darf man jetzt nicht auch noch ein harmonisches Theater reinsetzen, sondern da muss das im Grunde die Brüche und die Widerstände und das andere, auch von mir aus auch das Fremde irgendwie reintragen. Was halt mein Vorteil vielleicht war, dass ich selber natürlich, das ist halt so, aus dem Bürgertum komme und natürlich auch weiß, wo es weh tut, aber auch umgekehrt, man traut mir dann als Person vielleicht dann auch eher, dass ich es ernst meine und nicht nur jetzt dem Bürger eins auf den Kopf hauen will. Aber ich will ihn natürlich schon unsicherer machen, als er von sich aus ist.
Sie haben ja dann auch einen Nachbarn kennengelernt, der so die Brüche dieser Republik und des Bürgertums nachgezeichnet, aufgespürt hat. Martin Walser, mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben. Einen seiner Romane haben Sie dann dramatisiert. Wie war die Zusammenarbeit mit Martin Walser?
Also Martin Walser, das ist ja nach wie vor so, ist ein, wenn man so will, ein Weltautor, der aber natürlich das Hiesige, wie er es nennen würde, also diesen See und die Region doch sehr liebt und braucht. Und wir haben sehr schnell, also Ammann und ich, Kontakt zu ihm bekommen und aufgenommen und haben dann auch gespürt, dass er Interesse an dem Kontakt hat. Und wir haben dann zusammen ein Sommertheater da in so einer Halle gegründet, in der Hämmerle-Halle in Meersburg. Das war auch eine Zusammenarbeit dann von Meersburg und Konstanz. Und dann hat er auch wirklich Interesse daran. Hochhuth war auch noch dabei, nur mit dem haben wir dann nichts hingekriegt. Aber mit Walser haben wir mehrere Stücke, Nero, Seelenarbeit, eben ja, vor allem das fliehende Pferd war das erste. Das war der Auftakt, das war auch sehr beachteter Auftakt. Und die Zusammenarbeit mit ihm war angenehm. Ich hatte so eine Dramatisierung vom fliehenden Pferd gemacht und dann war er da nicht glücklich damit. Und dann hat er noch einen extra Akt dazu geschrieben. Also es wurde dann auch ein richtiges, in Anführungszeichen, ein richtiges Stück. Und er war ein kritischer Begleiter, aber auch sehr, sehr zugetan. Also
In Konstanz kann man sozusagen in Nutsche schon das sehen, was sie dann später auch erfolgreich gemacht hat, bis hier ans deutsche Theater, nämlich das Arbeiten für unterschiedliche Milieus, die anzusprechen. Und etwas anderes kann man in Konstanz ebenfalls sehen, nämlich, Sie haben das mal so formuliert in diesem bereits erwähnten Programm von 2009, unsere hartnäckige Zuneigung gehört dem zeitgenössischen Theater. Sie arbeiten gerne seither mit jungen Autorinnen und Autoren zusammen. Sie fördern sie durch Auftragsarbeiten und Uraufführungen. Ja, man kann wirklich sagen, nachhaltig. Ne?
Ja, weil ich, im Grunde ist das eine Urerfahrung. Man denkt, man hat ein Ensemble, man hat einen Regisseur, man hat eine Welt und jetzt fehlen noch die Autoren. Da kann man auch Projekte machen. Heute würde man sagen, Projekte, Recherche und so weiter. Aber das Stück, der Text ist für mich nicht ersetzbar durch andere Formen. Und die Begegnung auch mit den Autorinnen und Autoren, die zunächst mal auch außerhalb des Theaters stehen. Und die Begegnung mit Hürlimann oder mit Klaus Hockenmüller oder mit Thomas Strittmatter,
das waren einfach,
der sehr jung, ja, der dann in Berlin lebte und sehr jung gestorben ist. Das waren wichtige Begegnungen und die haben, also es ist im Grunde ein Dreieck. Also Regie, Ensemble und Autoren. Das ist, manchmal gelingt das besser. Aber ich merke, dass so Dreiecke eigentlich gute Konstellationen sind. Also die im Grunde immer über das Paar hinausgehen. Mhm. Dann kann man sagen, Ensembles sind ja auch mehrere meistens. Aber trotzdem, es kommt noch eine andere Energie, eine andere Sicht, eine andere Perspektive rein. Und wenn man schon interessiert an der Wirklichkeit oder an der Welt ist, dann ist es irgendwie logisch, dass man Autoren will, die die Welt kennen und sich nicht nur auf Horvath oder Tschechow oder Schiller bezieht.
Aus Thomas Hürlimann und Strittmatter wurden dann später Autorinnen und Autoren wie Dea Lohr, Lukas Bärfuß und Roland Schimmelpfennig, mit denen Sie bis heute zusammenarbeiten, in Hamburg viel gemacht haben, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Aber jetzt machen wir eine Zäsur. Sie sind dann, nachdem Sie sehr erfolgreich in Konstanz waren, auch von Ihrem Publikum geliebt worden sind, an ein ungleich größeres Haus gewechselt, nämlich an das Schauspielhaus in Hannover und damit von einer 80.000 Einwohnerstadt im Süden der Republik in die Landeshauptstadt im Norden mit mehr als einer 500.000 Einwohner, die andere, auch, ja, ich sag mal, repräsentativere Ansprüche stellen als die Bürger in Konstanz, oder?
Ja, wobei das interessant war, Konstanz ist dann doch auch eine reiche Gemeinde. Also eben eine sehr bürgerliche. Hannover ist auch, da gibt es viele soziale Brüche, gibt es auch viel Reich-Arm. Mhm. Dann ist es so, dass die Hannoveraner einerseits sind Landeshauptstadt, da war Gerhard Schröder, war Ministerpräsident. Die wissen schon, wer sie sind. Andererseits werden sie ja viel gescholten für ihre Stadt. Also die Stadt soll so grau und nüchtern und nicht bemerkenswert sein. Das nehmen die schon auch selber zur Kenntnis. Also es ist ungefähr dann das Gegenteil vom Bodensee, dass man denkt, man muss das Selbstbewusstsein woanders herholen. Und was ich das Erfreuliche an den Hannoveranern fand, dass sie extrem offen, extrem aufgeschlossen, extrem neugierig waren. Und zunächst mal dachte ich auch selber, naja, ich komme jetzt aus Konstanz, also hinter den sieben Bergen. Und dann an dieses große Haus, gut finanzierte Haus, also Schröder und Helga Schuchart, die dort die Politik gemacht haben, denen war das wichtig, dass das ein Leuchtturm ist, gut ausgestattet, Oper und Schauspiel und Tanz. Aber das Ankommen war da sehr leicht. Da war ich überrascht. Und ich war auch überrascht darüber, dass ich gespürt habe, wenn man ein kleines Haus geleitet hat mit 100 Mitarbeitern und jetzt in einem großen Haus die Mitverantwortung trägt. Ich hatte ja nur die Verantwortung fürs Schauspiel, aber die GmbH, ich war Geschäftsführer mit den beiden anderen Kollegen für die ganze GmbH. Wir hatten 1000 Mitarbeiter. Wenn man das strukturell mal gelernt hat, mit weniger Geld und mit weniger Menschen umzugehen, dann ist das gar nicht so schwer, mit mehr Menschen und mit mehr Geld umzugehen. Mhm. Und mit mehr Verantwortung und natürlich auch mit mehr Publikum, mit mehr Spielorten und so weiter. Aber das, was man an diesem schwierigen, labilen, kleinen Modell ausprobiert hat, hat sich relativ, ja, mühelos ist der falsche Ausdruck. Es war schon sehr anstrengend, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass ich da jahrelang gebraucht hätte, bis die mich akzeptiert haben.
Aber Sie mussten auch Hannover, wie vorher in Konstanz, sozusagen in die theatralische Gegenwart überführen. Es gab schon einen großen Reformbedarf.
Ja, es war halt so, mein Vorgänger, der hatte halt sehr starkes Ensembletheater gemacht. Das war auch sehr beliebt, war auch stark, gute Regisseure. Fontheim war da, Matthias Hartmann war als Regisseur da und Reichert. Das war sehr überregional auch wahrgenommen. Und ich bin natürlich auch ein Ensemblepfleger, aber die zeitgenössische Literatur oder Dramatik, die war relativ neu. Also war auf jeden Fall kein Schwerpunkt dort bei Witt. Eberhard Witt war mein Vorgänger. Und das musste man auch durchsetzen. Also das wäre jetzt verlogen zu sagen, da strömen die Menschen, weil sie einen neuen Namen hören und schon sind sie da. Das braucht dann auch so eine zähe Arbeit des Werbens und so nach und nach gelingt das dann aber schon.
Vom Dreispartenhaus Konstanz zum Schauspielchef in Hannover, ein ungleich größeres Haus. Sie waren auch da umwerfend schnell erfolgreich und haben schon, in Anführungszeichen, nach 7 Jahren das Haus verlassen, um dann nach Hamburg zu gehen. Auch da wieder die Frage, warum sind Sie gegangen? Ich meine, war das keine Herausforderung mehr in Hannover?
Also ich bin der Meinung, wenn man wo hingeht, muss man mal mindestens 5 Jahre bleiben. Das ist sonst auch schädlich für das Haus. Also so Menschen, die nach 2 Jahren sich schon wegbewerben, das ist nicht gut, auch nicht für das Haus. Umgekehrt darf man aber auch nicht zu vertrauensselig wo festkleben, weil irgendwann kann es auch sein, dass die denken, jetzt könnte mal woanders hingehen und man findet gerade nichts. Also das heißt, in den nächsten 5 Jahren muss man eigentlich sich umschauen. Und so hatte ich das auch mit der Ministerin, oder in dem Fall war es Frau Kisseler, Ministerialdirigentin, besprochen. Ich habe gesagt, ich bin gern da, ich würde gern weitermachen, aber in den nächsten 5 Jahren muss ich gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, mich umzuschauen. Und dann kam halt dieses Hamburg vorbei, da war übrigens auch eigentlich schon Friedrich Schirmer gewählt. Dann ging der aber woanders hin oder hat abgesagt, dann mussten die nochmal neu suchen. Und dadurch kam ich überhaupt erst in die Runde derer, die da interessant waren. Und ich habe mich dann halt da durchgesetzt in der Viererrunde, es waren 4 Bewerber. Davon konnte man auch nicht unbedingt ausgehen, aber so war es dann halt. Und 7 Jahre, finde ich, sind schon eine Zeit, wo man in einem Haus, also da bleibt man spürbar verbunden mit dem Haus. Und also für mich war es eine total schöne Zeit. Und ich habe in der Zeit natürlich auch kapiert, dass Hannover viel mehr ist als das Klischee, das man von dieser Stadt hat. Und Hamburg ist dann wieder das Gegenteil, das ist eine große Stadt, das ist eine reiche Stadt, das ist auch eine sehr schöne Stadt, also das weiß ja jeder. Und da kommen dann wieder andere Herausforderungen auf einem zu.
Sie sind ans Thalia-Theater gegangen, als Nachfolger von Jürgen Flimm, in eine der Theatermetropolen. Und blicken wir doch mal ganz kurz zurück. Angefangen als Theaterkritiker bei der Badischen Zeitung in Freiburg, dann Intendant in Konstanz, ist ja auch noch nicht gerade der Nabel der Theaterwelt. Ja. Über Hannover dann flugs nach ans Thalia-Theater, so in die erste Liga des deutschen Theaterbetriebs. Da reibt man sich ja wahrscheinlich auch schon mal die Augen und ist möglicherweise auch ein bisschen verdutzt darüber, in welche verdammt großen Fußstapfen man da tritt.
Ja, das stimmt schon. Und Jürgen Flimm war ja auch ein Intendant und Regisseur, den ich bewundert habe. Ein Berserker, also ein ganz anderer Typ als ich. Er war sehr lang im Thalia-Theater und hat auch selber dann gesagt, ja, jetzt muss er weg. Und insofern, das Haus war schon neugierig auf einen neuen Intendanten. Ich glaube, er war 15 Jahre da. Und das ist dann auch okay, so beschreibt er es auch selber. Also die waren eigentlich offen für einen neuen Intendanten. Die waren auch ein bisschen skeptisch. Gleichzeitig mit mir hat ja Tom Stromberg im Schauspielhaus angefangen. Richtig. Und der kam von der Expo und Theater am Turm. Und der hatte im Grunde den besseren Leumund. Ich kam aus Hannover. Und mir hat aber immer der Geschäftsführer vom Thalia-Theater, Ludwig von Oettinger, gesagt, was die vorher über dich reden, ist völlig egal und ist besser, sie unterschätzen dich, als sie überschätzen dich. Da hat er auch recht gehabt. Also ich wurde jetzt nicht mit, sagen wir, zu viel Lorbeeren überhäuft, bevor es losging, sondern war, glaube ich, eher skeptisch. Und das ist aber für einen Start gar nicht so schlecht. Und da ich so wusste, was mich interessiert und da ich ein starkes Team hatte, dachte ich, ich werde mich da schon reinarbeiten.
Aber die Frage bleibt, ich meine, wir müssen mal ganz kurz gucken, in welche Galerie Sie sich da eingeklinkt haben. Boy Gobert war vorher da, dann Peter Zadek, Hans Neuenfels und schließlich Jürgen Film. Also in diese Galerie sich einreihen zu müssen, zu dürfen, das ist schon eine ziemliche
Anstrengung. Ja, im Grunde kommt dann wahrscheinlich, also man hat es gelernt und deswegen denkt man, man kann das auch. Und dann kommen vielleicht auch ein paar glückliche Entscheidungen, die einfach, also Fortune. Also in Hamburg hatte ich, glaube ich, Fortune. Also das, was mir dann hier am Anfang etwas gefehlt hat, war in Hamburg da. Ich habe mit Thalheimer einfach einen Regisseur praktisch entdeckt oder mitentdeckt. Ich habe Kriegenburg, der in Hannover lang bei mir war, mitgebracht. Der war zwischendrin in Wien. Der hat ein bisschen länger gebraucht da, wie immer, bevor er die Stadt und das Theater erobert hat, war dann aber auch sehr erfolgreich. Kimmich habe ich neu, den hatte ich auch in Hannover schon mal mit ihm zusammengearbeitet. Aber im Grunde war so ein Quartett an interessanten, Armin Petras kam dann noch dazu, ein Quartett an Regisseuren, die alle in so einer Aufwärtsbewegung waren und die dann auch im Laufe der Zeit sehr erfolgreich wurden. Wir wurden gleich mit Lilium zum Theatertreffen eingeladen. Und wenn man da mal so eine Flughöhe hat, also das Vertrauen hergestellt ist, das Ensemble war sehr schwierig, weil Jürgen Flimm, der ging ja nicht an ein anderes Haus, hat also einerseits niemanden mitgenommen, was schön ist, aber auch schwierig, weil ja alle zunächst mal sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Bleibe ich hier bei dem Kuon? Oder die meisten fühlen sich ja dann wohl in der Stadt und an dem Theater und denken, naja, jetzt gucke ich mal. Ich wollte doch was Neues kreieren. Also es hat keinen Sinn, einfach zu sagen, tolles Ensemble, ich will mit allen arbeiten. Das geht auch nicht. Man muss was Neues bilden. Aber ich habe das dann so hinbalanciert in vielen Gesprächen, dass man Leute aus Hannover mitbringt, die sich dann auch durchgesetzt haben so nach und nach, dass man neue Leute woanders herholt. Und da hatte ich eine gute Truppe aus Bochum bei Leander Hausmann, wenn man so will, abgegriffen oder entdeckt. Und dann eben die Thalia Krex. Und nicht mit allen hat es auf Dauer geklappt, aber doch mit sehr vielen, weil ich schon auch an den Beziehungen sehr hartnäckig arbeite.
Man hat sie in Hamburg nicht nur ins Herz geschlossen, man hat sie geliebt. Und als sie dann das Angebot bekamen, nach Berlin zu gehen, hat man in der Szene vernehmlich mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, ist der Mann wahnsinnig. Er steht im Zenit seines Erfolges und geht dann ausgerechnet nach Berlin, in eine Stadt, von der man weiß, die Konkurrenz ist ungleich größer. Da war die Konkurrenz als Schauspielhaus. In Berlin mussten sie sich durchsetzen am Deutschen Theater gegen die Schaubühne, gegen das Gorki-Theater, gegen Peymanns Berliner Ensemble, von den anderen Häusern wie Renaissance-Theater, Theater, Schlossbühne etc., Theater des Westens wollen wir gar nicht reden. Man weiß, dass dieses Publikum in dieser Stadt nicht einfach ist. Man weiß, die Kritik kann unheimlich bösartig sein. Bitte, lieber Uli Kuhn, was hat Sie geritten, von Hamburg an die Spree zu wechseln?
Ja, also ich war da 9 Jahre da und es war klar, ich kann da jetzt nicht noch mal 10 Jahre bleiben. Es braucht so einen Rhythmus der Veränderungen. Ich hatte die Anfrage, ob ich da kommen wolle. Und also im Grunde waren alle Häuser, die ich machte, das war immer so ein bisschen was Parsevalhaftes, dass man sagt, wird schon, also es ist dann doch auch eine Naivität dabei, es ist nicht Berechnung. Und man traut sich zu und dann denkt man, wird schon gehen. Und alles, was Sie beschrieben haben jetzt oder so, wie Sie über Berlin gesprochen haben, das stimmt. Und so war es dann auch. Also da war die Vorpresse sehr gut und die sagten, das ist ja toll, jetzt kommt der Kuon und der macht ja tolles Theater in Hamburg.
Der Kuon, der übrigens in Hamburg mit dem Thalia-Theater zum Theater des Jahres
gekürt wurde. Und dann kam mehreres zusammen. Also vielleicht war auch die Mischung der Konstellation nicht so traumwandlerisch sicher, die man am Anfang hat. Dann hat man vielleicht auch, ja, genau die Mixtur. Dann waren die Inszenierungen, also Stichwort Fortune, was ich vorher hatte, war hier vielleicht auch nicht gleich so da. Ich hatte auch Mühe, die Stadt zu lesen. Mhm. Irgendwie habe ich Hamburg, ohne dass mir das bewusst war, entsprach das mir wohl mehr oder ich hatte es automatisch so im Blut. Das kann man hier überhaupt nicht sagen. Sowohl die ganzen Ost-West-Fragen, aber auch die Wildheit der Stadt,
die
Lautstärke, die sie eigentlich provoziert und die sie will.
Unzählig viele Milieus.
Ja, und da bin ich eigentlich zu leise. Und die Medien, wie Sie sagen, die waren dann ganz schnell total enttäuscht. Und
der Daumen ging sehr schnell.
Der ging schnell runter und der blieb auch eine Zeit lang unten. Und dann muss man genau das, was Sie vorher gefragt haben, muss man sich halt überlegen, will ich das jetzt und bin ich bereit zu kämpfen? Und das wollte ich natürlich schon oder will ich schon. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wir, die wir über so viel Fremdheiten, die noch viel extremer sind, nachdenken, dass ich jetzt praktisch als Hamburger in Berlin, also wenn man das so in Berlin praktisch den Schwanz einziehe und sage, ja, irgendwie war es vielleicht nicht das Richtige für mich. Zumal ich ja auch an die Leute geglaubt habe. Das hat sich natürlich auch einiges verändert, das ist ja klar im Laufe der der Zeit. Aber ich habe auch nicht so gesagt, jetzt tausche ich mal zweimal die Hälfte aus und dann wird es schon besser werden, sondern wir haben uns da reingearbeitet. Und das ist dann so eine Mischung aus Themen finden. Den Angang haben wir schon sehr verändert im Laufe der Zeit. Wir sind viel politischer geworden und wir haben viel klarere Ansagen, was die gesellschaftliche Bedeutung dessen angeht, was wir machen. Und wir haben auch ein großes Interesse an den Wurzeln, ich würde jetzt mal sagen den Ostwurzeln oder der Ostgeschichte von Berlin. Und das habe ich mir, ich würde sagen, erarbeitet. Und das muss möglich sein.
Wir hatten ja eingangs zitiert aus Ihrem ersten Programmheft und ich nehme mir das nochmal zur Hand. Sie haben an einem bestimmten Punkt der Entwicklung hier in Berlin dann tatsächlich jenen, wie ich eingangs zitiert habe, unbedingten Willen zur Aneignung, zur Vereinnahmung des Unbekannten bewiesen und sich dann durchgesetzt, wo mancher möglicherweise hinter den Kulissen schon geargwöhnt hat, der gibt auf, der will nicht mehr, das ist in der Tat kräftezehrend. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe mir mal die Spielpläne der letzten Jahre und der letzten Spielzeiten angesehen und ich glaube, es gibt eine ganz raffinierte Mischung, wo möglicherweise der Nukleus schon in Ihrer ersten Intendanz in Konstanz liegt, indem Sie gesagt haben, vermute ich jetzt mal, ich muss unterschiedliche Milieus in dieser hochfragmentierten Metropole mir angucken. Sie machen immer ein Saisonoberthema. In der ersten Spielzeit war das keine Angst vor niemand, Fremdenfeindlichkeit.
Jetzt in dieser, genau.
Ja. Sie bringen einen hohen Anteil von Uraufführungen bzw. deutschen Erstaufführungen am deutschen Theater. Sie machen häufig Umarbeitungen von Prosatexten zum Drama. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Vertrauen haben Sie noch dem Theater, dass Sie zur Prosa greifen müssen? Max Frisch Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän, Bjerks Erzählung Auerhaus, Tausend schön kein Märchen.
Unterwerfung von Welbeck.
Sie haben eine große Besinnung auf das Nachkriegsdrama. Tennessee Williams, Glasmenagerie, Arthur Miller, Tod eines Handlungsreisenden, Peter Weiß, Marassat, Handke, Publikumsbeschimpfung, das findet man. Man findet fast in jeder Spielzeit einen Brecht. Und letztes, immer ein Klassiker dabei. Meistens Goethe oder Schiller, aktuell Iphigenie auf Tauris. Sind das die Zutaten für einen gelungenen Spielplan à la Uli Kuhn?
Im Moment würde ich sagen, die Zutaten sind weniger wichtig als die Grundrichtung. Und das Thema der letzten Spielzeit war der leere Himmel.
Ja. Suche nach Transzendenz.
Jetzt, genau. Und die Frage, ja, wir haben unsere Sinnhorizonte verloren. Und das merken wir ja. Ich meine, die AfD hat auch deswegen Erfolg, weil sie sagt, ja, wo geht's hier lang und wo ist der Retter? Oder wir müssen einfacher denken, wir müssen über die Nation anders nachdenken. Und diese ganzen Nöte, Sorgen, Frustrationen und Sinnverluste, auch im Religiösen, aber eben auch im Gesellschaftlichen, die wollten wir aufgreifen. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter mit Keine Angst vor niemand, wo man dann auch so was dagegen setzt, dass man also auch den Hintern hochkriegt und sagt, wir können nicht nur jammern. Und dafür dann Stücke suchen. Und was Sie beschrieben haben, hat, glaube ich, damit zu tun, ich bin überhaupt kein monothematischer Mensch. Also ich kann auch nicht irgendwie in eine Richtung rennen. Das merkt man an den Studien, das merkt man an meinen sozialen Interessen. Ich fühle mich auch nicht nur in einer Kaste, wenn man so will, wohl. Ich brauche immer andere Anregungen, auch vielleicht Gegnerschaften. Und bei den Stücken ist es auch so. Ich würde schon sagen, dass für die Autorinnen und Autoren stehe ich und falle ich, wenn man so will. Und das Ensemble, das sind schon die Kernbedürfnisse. Aber natürlich finde ich dann einen Kleist oder auch einen Schiller, Don Carlos, das finde ich einfach einen großartigen, dramaturgisch glänzend gebauten, für uns heute wieder so umsetzbaren Text, dass es einfach eine Sünde wäre, das seinem Ensemble nicht zuzumuten oder abzuverlangen. Die Romane, das ist schwieriger. Das ist vielleicht so ein genereller Trend.
Postdramatik.
Ja, dass man so im Grunde natürlich auch beim Suchen nach so Themen dann halt drauf stößt, dass man denkt, na, Welbeck, die Unterwerfung ist eigentlich ein Schlüsseltext für die Gegenwart. Und nicht nur, weil wir jetzt Wahl da in Frankreich haben, sondern auch für uns selber. Wie verändert die Fremdheit oder wie verändert der Islam im Grunde unser eigenes Denken? Und da gab es jetzt kein Stück und dann haben wir diesen Roman genommen und den hat Stefan Kimmich, finde ich, ziemlich eindrucksvoll theatral umgesetzt. Das gelingt nicht immer gleich gut, aber mit ein paar anderen Texten ist das auch gelungen. Und Was war das Letzte, was Sie noch angesprochen haben, die letzte Zutat?
Es gibt immer noch einen Brecht dabei. Sie haben
ja wahrscheinlich viel ist es dann auch so, dass man schon merkt, dass man, also das meinte ich vorher mit dem Wurzelhaften, dass man sehr merkt, unsere Wurzeln, nun bin ich natürlich auch schon ein bisschen älter, also es gibt viele, für die sind, ist die Glasmenagerie aus dem unendlich weit weg.
Ja.
Aber wenn es dann jemand so wie Kimmich inszeniert und die Schauspieler so spielen, dass das so eine Brisanz kriegt und plötzlich spürt man, da ist so ein Amerika, wird da gezeigt in der Glasmenagerie, wo man ganz schnell an das Heutige, also so an verlorene auch Generationen oder den mittleren Westen, also abgekoppelte Existenzen entdeckt, dann ist ja der Umweg wieder was Wichtiges. Das finde ich eben überhaupt gut am Theater, dass wir nicht ein Problem frontal angehen und sagen, so muss man es lösen, sondern wir verwandeln es ja in eine erzählerische Struktur. Also wir machen eigentlich einen Umweg. Dadurch pirschen wir uns aber an das Problem und auch an den, der dem Problem zuschaut, den Zuschauer, raffinierter heran. So würde ich es eigentlich sehen. Und er nimmt es dann williger auf, als wenn man ihm sagt, jetzt glaub mal endlich, hier geht's lang und genau so ist es. Dann kommt gleich der Zeigefinger. Der kommt vielleicht bei Brecht manchmal, aber unsere Brecht-Stücke jetzt Fatzer, das ist um so viele Ecken herum interessant, vor allem wie Kühnel und Kuttner das gemacht haben, dass es überhaupt kein Lehrstück ist, sondern ist eine irritierende, wie ein Kaleidoskop, was macht dieser Krieg aus diesen vier Männern? Und das ist ja auch wieder eine Frage, die wir uns jetzt nicht aufgrund eines Krieges hier bei uns stellen, aber natürlich viele Kriegsbeschädigte landen hier. Und was macht der mit uns und aus uns? Und was hat das dann wieder für Konsequenzen für unser Umgehen mit diesen Menschen?
Wir haben jetzt viele Namen genannt von Regisseuren, von Autorinnen und Autoren, mit denen Sie zusammenarbeiten. Aber der Fairness halber muss man auch sagen, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen Sie zusammenarbeiten, sind ja zum Teil überregional bekannt und prominent. Ich will nur ein paar Namen in Erinnerung rufen. Nina Hoss und Samuel Finzi, Ulrich Mattis, Maren Eggert, Corinna Hafuch, Dagmar Manzel und. Das sind alle Stars, die gelegentlich oder der gelegentlich so ihre Attitüden zeigen können. Gleichwohl, sie arbeiten auch da auf Kontinuität, auf Stabilität, wie bei ihren Regisseuren, wie mit den Autoren.
Ja, also vielleicht hilft das da ja auch, dass man selber nicht so im Vordergrund stehen muss, sondern dass man sich so eine gewisse Demut, die aber doch sich verbindet mit einer Konsequenz, mit einer Treue, mit einer Hartnäckigkeit, das ist bei jemand wie Corinna Hafuch natürlich wichtig, dass man auch schöne Aufgaben sucht, dass man aber auch für sie denkt, dass sie aber auch den Eindruck gewinnt, dass man ein loyaler Partner ist oder Uli Mattes. Aber auch die anderen Schauspieler, die jetzt vielleicht keine so großen Namen sind, die aber auch spüren, dass halt das Ensemble, und das hört sich immer so einfach an, ja, wir machen Ensembletheater, das ist ja eine endlose Arbeit mit einer Gruppe, die auch sehr sensibel und zerbrechlich ist. Und da gab es natürlich auch Enttäuschungen, die mir übrigens schon auch sehr zu schaffen machen. Also wenn dann Schauspielerinnen wie Susanne Wolf weggehen oder wie Ole Lagerpusch oder Nina Hoss ist ja auch an die Schaubühne gegangen. Ja, die spielt aber bei uns ja genau nach wie vor die älteren Stücke immer noch, Gott sei Dank. Das muss man dann auch lernen. Also man muss ein bisschen loslassen lernen, das kann ich eigentlich gar nicht. Und ich kämpfe eigentlich schon sehr und merke halt, manchmal gelingt's. Ich finde es ja häufig gelingt's und manchmal gelingt's halt nicht.
Lassen Sie uns noch kurz in die Zukunft blicken. In Berlin stehen große Änderungen an, von denen Sie mittelbar ja auch betroffen sind. Die Volksbühne, da tritt Intendant Frank Castorf ab. Das wird da auch einen neuen Konzeptwechsel geben. Peymann verlässt das BE, auch da steht der Nachfolger fest. Was heißt das für die Theaterlandschaft in der Hauptstadt?
Dass die Diskussion über so Paradigmenwechsel nochmal stärker in den Vordergrund rückt, dass man so sagt Ensemble und Repertoire-Theater, das hört sich so einfach an. Was ist das? Warum ist das noch wichtig? Plattform-Theater, also im Grunde, man produziert was, dann reicht man es rum, dann reist es in der ganzen Welt rum oder in anderen Städten, ist aber nicht mehr so verbunden mit der eigenen Stadt. Ich glaube, dass diese verschiedenen Paradigmen durchaus nebeneinander bestehen können, würde aber für die gewachsene Theaterlandschaft in Deutschland schon sagen, dass die Qualität des anwesenden Ensembles, was sich ja mit der Stadt verbindet, die Qualität auch der anwesenden Künstler, also langfristig anwesenden Künstler, die nicht nur vorbeikommen, um hier ein besonderes Ereignis zu kreieren, dass diese Qualität dieser Menschen, die ja auch die sich mit der Stadt verknüpfen oder die Lust haben, die Stadt zu lesen, zu erfahren und dann was zurückgeben, dass die schon unverzichtbar ist. Und dass übrigens auch viele Zuschauer ein Interesse an der Kontinuität von Ensembles haben. Also die Ensembles binden natürlich auch ein Interesse. Das ist bei Castorf so, das ist bei Ostermeier so, das war bei Petras am Gorki oder jetzt Shermin Langhoff. Die hat ja auch mit ihrem Ensemble, was sie da neu kreiert hat, Berlin erobert. Also ich glaube aber, in so einer großen Stadt und auch in mittleren Städten können die Paradigmen durchaus nebeneinander stehen. In Kampnagel hat man neben dem Schauspielhaus, neben dem Thalia-Theater in Hamburg einfach ein anderes, auch hochinteressantes Modell. Und hier hat man es mit dem Hau ja auch,
Hebel
mit den Sophie, ja, Hebel am Ufer, mit den Sophiensälen. Und jetzt macht Derkon was, was in diese Richtung geht, aber wahrscheinlich auch nochmal ganz anders ist. Und da muss man mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Im Moment würde ich sagen, sollte man ihn jetzt mal arbeiten lassen. Es wird ja viel in Frage gestellt, übrigens auch von mir. Das hat aber damit zu tun, dass ich das nicht so geschickt fand, weil Castorf eigentlich ein sehr innovatives Theater ja gemacht hat. Und dann heißt es immer, ja, da gab es ja gar kein Ensemble mehr, aber natürlich hat er einen Hof an Menschen um sich herum versammelt, die permanent dort zu sehen sind, die nicht mehr im engeren Sinne Ensemble sind, aber trotzdem dort permanent spielen. Und das fand ich jetzt nicht so glücklich. Aber unabhängig davon denke ich, also so wie ich ja auch darauf angewiesen war, dass man mir den Raum gibt und mir zunächst mal vertraut. Das war damals übrigens auch der Fall. Also das, als das nicht gleich so durch die Decke ging, hatte ich in der Politik, in dem Herrn Schmitz, meinem Kulturstaatssekretär, in André Schmitz und auch im regierenden Bürgermeister, einen starken Rückhalt. Sonst wird man das nicht durchhalten. Die sagen halt, ja, jetzt eins nach dem anderen, Geduld, dann machen Sie mal Ihre Arbeit. Und so muss man jetzt auch in die andere Richtung gucken und muss sagen, ja, jetzt gucken wir mal, was da passiert.
Wir haben begonnen mit dem Zitat aus dem Programm 2009, das tastende Vordringen in die Fremde. Letzte Frage jetzt an den neuen Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins in Deutschland. Das tastende Vordringen in die Fremde der Zukunft. Was muss das deutsche Theater leisten, um diesen hohen Stellenwert, den es immer noch hat, zu behalten?
Ich glaube, die Dringlichkeit der gesellschaftlich-ästhetischen Fragestellung. Also wie finden wir ästhetische Formen dafür, diese Sprachlosigkeit, die uns ja mehr und mehr umgibt oder dieses Nicht-Miteinander-Sprechen-Wollen und Können. Also der berühmte Riss, der durch die Gesellschaft geht, das muss man ja schon sagen, der ist natürlich heftiger, als das schon war. Es gibt nicht so eine Basis, auf der man entspannt diskutieren kann. Die Frage, soll man überhaupt mit der AfD reden oder nicht oder mit denen, die die wählen? Da würde ich immer sagen, wir müssen dazu beitragen, dass man wieder sprachfähig wird. Und dass die Künste sind ja, ja, wie ein Vergrößerungsglas oder wie so ein Transformationsriemen, der vielleicht solche Gespräche wieder in Gang bringt, weil er, was ich vorher sagte, Zwischenräume füllt in der Gesellschaft und nicht frontal gegeneinander vorgeht, sondern ja, was öffnet, eigentlich was öffnet. Und wenn uns das gelingt, praktisch das, was andere im Moment weniger leisten können. Kirchen verlieren an Bedeutung. Der Glaube ist natürlich extrem heterogen geworden. Die gesellschaftlichen Utopien haben sich auch verflüchtigt oder sind zumindest schwächer geworden. Und deswegen haben die Künste, glaube ich, eher eine größere Aufgabe, als das schon der Fall war. Und man merkt auch, dass die Menschen suchen öffentliche Räume und Orte, wo sie bei aller virtuellen Kommunikation, wo sie konkret und echt und lebendig miteinander reden können, sich begegnen können, Impulse bekommen. Und wir dürfen damit nicht pragmatisch umgehen, sondern wir müssen eben dann trotzdem suchend damit umgehen. Also nicht als Besserwisser auftreten, sondern als ja, Künstler, die so den Ort suchen, der die Menschen wieder gemeinschaftsfähiger macht.
Als Lotsen im gesellschaftlichen Resonanzraum.
Ja, vielleicht. Ja, das ist ein gutes Bild, wobei wir halt Lotsen sind, die selber nicht so genau wissen. Also wir kennen die Fahrrinne nicht traumwandlerisch, sondern wir tasten natürlich selber, wir suchen selber. Das macht einem aber vielleicht auch wieder vertrauenswürdiger, dieses Nicht-Bescheid-Wissen, aber doch bestimmte Segmente gut beurteilen können und über die kulturellen Wurzeln natürlich sehr gut Bescheid wissen. Also zu sagen, die waren immer durchdrungen voneinander. Die Künste auch in unserem Land haben immer profitiert, was weiß ich früher, von Molière, von Shakespeare, von den Griechen. Und das war nie eine Leitkultur im Sinne von alles deutsch, ne? Also in der Klassik ist zum ersten Mal sowas entstanden in Deutschland wie eine kulturelle Kraft. Die ist dann zwischendrin auch wieder weggewandert. Und insofern sind die Künste vorbildlich für die Heterogenität von kulturellen Prägungen und dass man neugierig bleibt auf andere Kulturen und so weiter.